Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Mein Name ist Tabea Wöltchen und heute spreche ich mit Mareike und Esther von dem Verein Heart of Mercy. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Vielleicht können wir als erstes darauf eingehen, wo ihr überhaupt zu Hause seid sozusagen, weil wir eigentlich hauptsächlich hier in der Region ja, Buxtehude, Landkreis Stade unterwegs waren bis jetzt. Und jetzt haben wir so ein bisschen unser Feld erweitert. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, wo man euch findet.
Ja, unser Sitz des Zentrallagers ist in Großefehn. In Ostfriesland. Wir Mitarbeiter wohnen im Umkreis von ja, einer halben bis dreiviertel Stunde. Hier ist alles sehr ländlich. Und wir sind für alle notleidenden, bedürftigen Menschen in ganz Ostfriesland und umzu zuständig. Das heißt, wir liefern auch bis Oldenburg, Papenburg, Wilhelmshaven. Genau.
Ja, 2013 wurde, glaube ich, die Organisation gegründet und seit 2019 wurde es dann zum eingetragenen Verein. Mareike, kannst du vielleicht ein bisschen was zu der Geschichte erzählen? Ja, wie es dazu kam, wie es gegründet wurde, wie sich eure Aufgaben entwickelt haben?
Gegründet wurde es von Jana Schwolo. Sie war damals in Elternzeit und hat sich überlegt, was kann ich machen in dieser Zeit? Und hat im Kindergarten eine Idee gehabt, diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton mitzumachen. Hat dann im Kindergarten noch angefragt und dort wurde ihr gesagt, ja, das ist eine tolle Aktion, aber auch hier vor Ort merken wir diese Bedürftigkeit und vielleicht wäre das für vor Ort auch eine tolle Aktion. Dann hat sie auf einem Flohmarkt eine Kiste gestellt und gesagt, wenn ihr fertig seid mit dem Flohmarkt und etwas überhabt, was ihr nicht mehr mit nach Hause nehmen wollt, aber spenden wollt, dann macht das mal. Und als sie nach dem Flohmarkt wiederkam, war halt der Tisch voll, der Karton voll und alles drumherum auch. Und das hat sie mehrfach gemacht. Irgendwann hat ihr Mann dann gesagt, ich hätte gern mein Wohnzimmer wieder, weil es musste ja auch irgendwo gelagert werden. Und dann sind wir auf die Suche nach Lagerräumen gegangen, waren dann erst in einem Rohbau. Wir hatten eine Steckdose, wir hatten keine sanitären Anlagen, wir hatten Löcher im Boden. Irgendwann wusste man genau, wo die waren und auch mit einem Karton vor der Nase ist man nicht hingefallen. Aber das war auf Dauer natürlich keine Lösung. Und als dann der Bürgermeister kam und fragte, wie das denn so mit Versicherungsschutz aussähe, haben wir dann gemerkt, wir müssen uns eine andere Immobilie suchen und sind jetzt seit 2015 bei Trauco untergekommen und haben dort ein ganz tolles 1700 Quadratmeter großes Gebäude mit 19 Räumen. Jeder Raum bildet eine Abteilung ab und können da unser Wirken vollziehen. Mhm.
Esther, vielleicht kannst du mal sagen, was ihr jetzt überhaupt so macht. Also wir haben jetzt gehört, dass ihr Spenden sammelt und die dann irgendwie verteilt. Wie funktioniert das?
Also unsere Kunden können Bestellungen bei uns aufgeben. Die geben halt den Bedarf an, den sie haben, an Kleidung, zum Beispiel mit Kleidergröße, Schuhgröße. Bei Kindern auch, wenn es ums Alter geht, bieten wir Spielzeug auch mit an. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel 6 Jahre alt ist, fragen wir im Moment auch an, ob die in die Schule kommen, ob ein Schulranzen benötigt wird und dann zieht das oft seine Kreise. Also wir merken, dass öfters insbesondere Mütter anrufen und die wollen ein bisschen Kleidung für ihre Kinder haben. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, merkt man, dass der Bedarf oft viel größer ist als nur die Kinderkleidung. Dann muss man manchmal da sehr sensibel rangehen und nachfragen, ob die Eltern dann vielleicht auch Kleidung benötigen oder wie es mit Bettwäsche und Handtüchern ist für den Haushalt. Also wir bilden ja den gesamten Haushalt im Prinzip ab und kommen dann nach und nach mit den Kunden ins Gespräch. Das hat sehr oft auch was mit Scham zu tun oder dass man halt ja, nicht raffgierig auftreten möchte oder sowas, aber oft halt wirklich einfach mit Charme. Und da bemühen wir uns immer sehr darum, unseren Kunden da das Gefühl zu geben, dass es völlig in Ordnung ist, dass wenn sie jetzt gerade einen Bedarf haben, teilweise ist der ja nur kurzfristig, teilweise ist es längerfristig, je nachdem, wie die Gegebenheiten der Familie sind oder der Einzelperson. Und genau, die Bestellungen werden dann aufgenommen. Das geht dann in die einzelnen Abteilungen zu den Kollegen. Dann werden die Sachen gepackt und können dann entweder völlig kostenfrei abgeholt werden. Zur Not können wir auch eine Lieferung anbieten.
Die Kunden sind aber dann, habt ihr ja vorhin gesagt, also im Kreis um euch rum sozusagen dann in Ostfriesland.
Ja, also der allergrößte Teil ja. Es ist manchmal, dass ja so Sonderfälle sind. Also entweder ist jemand etwas weiter weggezogen aus unserem Bereich raus. Wir haben das teilweise auch, dass es zum Beispiel Verwandtschaft gibt, die weiter weg wohnt. Die bestellen dann, wenn sie ihre Verwandtschaft in Ostfriesland besuchen. Wir hatten jetzt aber auch dann Einzelfälle, wie zum Beispiel, als die Flut im vergangenen Jahr war, dass wir Bestellungen aus dem Ahrtal hatten. Das waren dann aber wieder Familien, die Verwandtschaft in Ostfriesland hatten, wo dann auch die Familien vor Ort die Sachen abgeholt haben und dann direkt zu ihren Verwandten hingefahren sind. Das sind dann so die Fälle, wenn es dann mal weiter weggeht. Aber zum allergrößten Teil verteilen wir die Spenden direkt innerhalb von Ostfriesland.
Wie funktioniert denn das logistisch? Also es hört sich alles ja doch relativ groß an und viel. Seid ihr alle ehrenamtlich tätig oder habt ihr auch jemanden, der irgendwie ja fest angestellt ist oder so?
Wir sind zwischen 30 und 35 Mitarbeiter. Nicht alle sind immer vor Ort. Wir haben natürlich auch den Online-Bereich abgedeckt. Die müssen natürlich nicht vor Ort sein. Die können auch außerhalb sein. Die Mitarbeiterin, die am weitesten weg wohnt, war mal in Köln ansässig. Das war auch super. Genau. Der größte Teil ist tatsächlich ehrenamtlich. Wir haben Verträge mit dem Jobcenter, sodass wir Menschen einstellen können, die in der AGH-Maßnahme tätig sind. Das heißt, zum beruflichen Wiedereinstieg. Und dann gibt es noch die, die in der sozialen Teilhabe tätig sind. Die werden als meldepflichtige Arbeitsstelle vom Jobcenter finanziert. 2 Jahre voll und danach wird es prozentual an uns übergeben. Dann haben wir eine Kraft auf 30 Stunden und eine 450-Euro-Kraft, die wir selbst finanzieren, allein durch Spenden. Aber auch da ist halt mehr als der Mindestlohn natürlich nicht drin. Wir leisten alle auch zusätzlich natürlich ehrenamtlich ganz viel.
Außerdem bieten wir auch für Sozialstundenableistende Möglichkeiten an und wir haben auch immer wieder Praktikanten bei uns. Die kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Also manchmal ist das auch im Rahmen von, dass die Praktika in psychischer Begleitung stehen, dass da andere Organisationen teilweise dahinter stehen für Menschen, die ein ganz geschütztes Umfeld brauchen oder auch von Jugendlichen, die teilweise aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen, die dann auch zusätzlich noch eine Begleitung haben. Genau, also in dem Rahmen bieten wir auch einiges an.
Dann hast du, Mareike, eben schon gesagt, dass ihr natürlich auch ja alle ehrenamtlich viel macht. Könnt ihr sagen, wie viel Zeit ihr so in der Woche für das Ehrenamt aufbringt? Oder ja, wie viel Zeit muss man so mitbringen, wenn man sich bei euch irgendwie engagieren möchte? Kann man da so ein, ja, so eine grobe Richtung geben?
Das versuchen wir tatsächlich ganz frei zu gestalten, um es jedem zu ermöglichen und um auch die Scheu ein bisschen zu nehmen, sich daran zu binden. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter haben die Möglichkeit, einmal im Monat für 3 Stunden mitzuarbeiten, wenn sie es möchten. Oder halt einmal die Woche. Oder meistens ist es so, dass viele anfangen, ja, ich komme jetzt jeden Dienstag. Und dann denkt man, mittwochs, huch, du bist schon wieder hier. Und das wird dann irgendwann so, dass es doch 3-4 Mal die Woche wird. Wir haben ein sehr familiäres Team. Wir arbeiten sehr viel mit Wertschätzung und Dankbarkeit. Wir haben viele Mitarbeiter, die wir emotional und sozial sehr aufgebaut haben, die auch danach in Ausbildungen gegangen sind, aus Sozialstunden hinaus kamen, also bei uns einen guten Werdegang hingelegt haben, den wir unterstützen konnten. Und ja, also der Umfang ist völlig, frei und selbst gewählt und auch nicht festgeschrieben. Also wenn ich jetzt sage, ich komme jeden Dienstag und kann dann aber 3 Wochen besser am Mittwoch, dann ist es auch völlig in Ordnung.
Und was sind dann so typische Aufgaben, die dann diese Ehrenamtlichen übernehmen?
Das kommt vor allem darauf an, ob man jetzt direkt bei uns im Lager arbeitet. Dann geht es vor allem darum, dass die Spenden, die abgegeben werden, durchgesehen werden müssen. Also einmal, ob sie grundsätzlich sauber sind, ob sie heile sind, ob sie grundsätzlich in unsere Angebotspalette reinpassen oder nicht. Diese Spenden werden dann in die einzelnen Abteilungen verteilt und dort vom festen Personal dann einsortiert in die Regale. Es ist immer alles darauf ausgelegt, dass wir möglichst schnell packen können, dass insbesondere, wenn wir mal Notfalllisten reinbekommen, dass dann einfach schnell und effektiv gehandelt werden kann. Und wir sind auch schon darum bemüht, im Rahmen vom Qualitätsmanagement, sage ich jetzt mal, immer vergleichbar zu packen. Also immer dann, wenn alles vorhanden ist, wird jemand immer die gleiche Menge bekommen, sozusagen. Das ist nur, wenn wir mal Engpässe haben, weil dann einfach von manchen Dingen nicht genug gespendet wurde, dann kann es halt mal sein, dass man nicht die gewohnte Menge bekommt. Und das sind dann vor allem die Aufgaben dann im Lager, dass eben einsortiert wird, kontrolliert wird. Und dann geht es weiter, dass manche dann die Bestellung auch packen. In der Regel ist das immer so, dass man seine eigene Abteilung hat oder zu einer Menschengruppe sozusagen dazugehört, die in einer Abteilung arbeitet. Manche Abteilungen sind so klein, da ist nur eine Person drin, und manche sind größer, da sind auch mal 3, 4 Personen drin, dass alle gleich arbeiten, und die kennen ihre Abteilung, die wissen genau, wer zum Beispiel bei manchen, das ist mal mein Beispiel, in der Kinderabteilung haben wir einige Frauen arbeiten, die müssen fast nicht mehr gucken, welche Kleidergröße ist das, die heben das hoch und wissen, so, das ist so einfach, dann hat sich mit der Zeit so ein Blick entwickelt. Das sind so mehr oder minder die Standardaufgaben bei uns im Lager. Oder halt, wenn man uns dann jetzt im Rahmen der sozialen Medien unterstützt, dann ist das natürlich nochmal ganz anders. Dann arbeitet man ja in der Regel auch von zu Hause aus. Da hat man dann natürlich auch nicht das Team, was man dann so miterlebt. So.
Und woher bekommt ihr denn all diese Spenden? Also es hört sich jetzt schon relativ umfangreich an. Ja, wie kommt ihr daran und wie finanziert ihr euch auch?
Ja, die Spenden bekommen wir aus der Bevölkerung. Es ist ja nun mal so, dass viele von uns im Überfluss leben. Keine Hose wird mehr geflickt, es wird sich einfach eine neue gekauft. Und wir nehmen nur das an, was man selbst noch tragen würde, weil wir auch nur das weitergeben. Natürlich ist es so, dass da auch mal Sachen bei sind, die wir nicht verwenden können. Dafür haben wir 2 Altkleidercontainer, für die wir Miete beziehen. Das heißt, auch Sachen, die wir gespendet bekommen, die wir nicht verwenden können, haben einen Nutzen. Dadurch generieren wir wieder Einnahmen dann. Genau, wir leben rein von Spenden. Wir haben Betriebe, die uns monatlich spenden. Wir haben aber hauptsächlich Privatspender, die ab einem Betrag von 5 € monatlich uns unterstützen. Tatsächlich unterstützen uns auch einige Mitarbeiter von uns, obwohl der Großteil selbst bedürftig ist. Das verwundert, und die helfen uns ja einfach schon jeden Tag und zusätzlich auch noch finanziell. Ja, das macht uns sehr glücklich. Leider hat oder ist Corona auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen, so wie an den Betrieben. Somit fehlen uns Dauerspender, weil die Betriebe, die natürlich dann auch die größeren Summen gespendet haben, ihre Betriebe retten mussten. Völlig verständlich, aber uns fehlt halt monatlich das Geld. Da sind wir jetzt natürlich weiterhin auf der Suche nach neuen Sponsoren, die uns unterstützen möchten.
Ja, jetzt hast du Corona schon angesprochen. Vielleicht können wir dort direkt weitermachen. Was hat sich denn bei euch dadurch verändert oder kam vielleicht dazu?
Also unser Kundenstamm hat sich definitiv vergrößert in dieser Zeit. Mir persönlich ist es insbesondere am Anfang sehr schwer gefallen, weil wir beim ersten Lockdown noch geschlossen waren. Und das war für mich persönlich eine sehr schwere Zeit. Und ich denke, nicht nur für mich, weil es ein wahnsinnig schönes Wetter sehr früh im Jahr war. Es haben keine Kinderkleiderbörsen mehr stattgefunden. Es waren keine Flohmärkte mehr, und man wusste im Prinzip, wir haben die Kleidung und können im Moment nicht agieren. Das ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so, dass wir wieder geöffnet sind. Wir haben ein Regelwerk gefunden, dass wir Spenden zur Not vor die Tür stellen, dass Spenden kontaktlos bei uns abgegeben werden können, kontaktlos abgeholt werden können. Ich denke, da sind wir mittlerweile ziemlich gut eingestellt und unsere Kunden haben sich auch daran gewöhnt und die Spender haben sich daran gewöhnt. Viele reagieren auch sehr dankbar darauf, also auch von den Leuten, die uns Spenden bringen, dass das alles so möglich ist. Aber insgesamt ist es schon so, dass es teilweise auch wirklich schwere Telefonate dann gegeben hat, dass Leute wirklich verzweifelt waren oder dass man merkte, dass die Zündschnuren kürzer sind, dass also viele von unseren Kunden haben ja eher prekärere Arbeitsverhältnisse. Wir haben viele Aufstocker bei uns zum Beispiel im Kundenstamm, also Leute, die regelmäßig arbeiten und auch teilweise sehr viel arbeiten. Aber am Ende des Monats kommt dann einfach oft nicht genügend Geld dabei rum, um dann eine Familie gut durchzubekommen. Und wenn dann auf Kurzarbeit, dann war immer wieder ein Thema oder dass Leute arbeitslos geworden sind und das Geld immer knapper wurde. Und da merkte man dann schon in einigen Gesprächen, dass eins ist mir so in Erinnerung geblieben, wo eine Mutter dann wirklich auch recht verzweifelt war und anfing zu weinen, weil dann war halt noch die Waschmaschine kaputt gegangen. Und das war so dieser letzte Moment, wo sie sagte, jetzt kann ich nicht mehr. So. Mhm. Und das sind dann manchmal so Einstiege, dass sich die Leute dann an uns wenden oder schon vorher Kunden waren. Aber das sind dann so die Gespräche, die man dann auch mit dem Kunden halt führt.
Ja, es ist ja so, dass wir nicht nur mit Kleidung helfen, sondern komplette Haushalte ausstatten können. Gerade bei den Menschen, die in der Corona-Zeit dazugekommen sind, die haben ja eigentlich einen Haushalt. Aber gerade mit Kindern ist es so, die wachsen sehr schnell. Und man braucht regelmäßig neue Kleidung. Und Kleidung in dem Maße ist dann nicht mehr einfach so heranzuschaffen. Und auch ALG-2-Bezieher haben einen gewissen Grundsatz monatlich, der für sowas in Anspruch genommen werden kann. Aber das reicht einfach nicht, um einmal den kompletten Kleiderschrank neu zu machen, weil das Kind wächst ja überall. Also es sind ja neue Hosen, neue Socken, es braucht ja alles neu. Und das ist bei uns halt möglich. Teilweise ist es auch so, dass wir dann die Sommerkleidung wiederbekommen und dass sie dann Winterkleidung abholen. Also gewisse Teile haben wir, glaube ich, schon 5-mal in der Hand gehabt. Und das ist halt auch ein Nachhaltigkeitsaspekt, den wir da nutzen können, indem wir es einfach immer wieder verwenden können, solange es noch möglich ist und heile ist und einfach verwendbar ist.
Mhm. In der ersten Woche, wo ich angefangen habe, bei Heart of Mercy zu arbeiten, ist eine massive Holzwiege für ein Baby rausgegeben worden. Und diese Wiege habe ich mittlerweile 4-mal wieder gesehen. Mhm. Das ist wirklich sehr schön. Und wir haben sie auch von jemand anders wieder zurückgespendet bekommen. Also diese Wiege ist von einem Kunden an einen anderen Kunden weitergegeben worden. Und der hat sie wieder an uns zurückgespendet. Also das sind wirklich sehr schöne Kreisläufe. Und das zeichnet eigentlich teilweise auch so ein Leben ab. Die Kinder wachsen, dann kommt irgendwann, also irgendwann geht es mal um Kindergartentaschen und irgendwann ist es der Schulranzen. Also es zeichnet sich auch das Leben unserer Kunden sehr ab, im Positiven wie im Negativen. Also dass mal ist ein Anzug gefragt, vielleicht für ein Vorstellungsgespräch, vielleicht für eine Beerdigung, vielleicht aber auch für eine Hochzeit. So, dass man kriegt sehr viel mit auch von den Kunden.
Was ist denn euer Antrieb?
Ich bin ja tatsächlich reingewachsen. Ich bin ja nicht ganz von Anfang an dabei, aber schon ziemlich lange. Und wenn man einfach diese dankbaren Gesichter sieht, viele scheuen sich dann, die Hilfe anzunehmen. Aber wenn sie die Hilfe annehmen durften und konnten, dann sind sie einfach dankbar und glücklich und können es dann auch zulassen. Also vor Corona hatten wir tatsächlich auch Menschen, die uns dann einfach weinend in den Arm gefallen sind und waren einfach dankbar. Und ich glaube, genau dafür tun wir das. Wir tun es auch für viele Menschen, die unsere Kunden sind, aber bei anderen Institutionen hintenüberfallen. So Aufstocker haben es wirklich schwer, Hilfen zu erhalten, weil sie gehen ja arbeiten. Dann ist es hier in Ostfriesland eigentlich fast normal, vor allen Dingen noch vor 30 Jahren, dass fast jeder ein Eigenheim hatte. Hast du aber ein Eigenheim, wirst du bei den staatlichen Förderungen nicht relevant, weil dann musst du erst dein Eigenheim verkaufen und von den Ersparnissen leben. Aber wenn das in 3 Generationen vererbt ist, dann kann man das einfach nicht erwarten. Und nur weil jemand ein Eigenheim besitzt, ist er nicht reich und hat nicht unbedingt Geld. Und auch diese Menschen statten wir dann aus. Also wir haben schon erlebt, wir haben auch mehr Senioren in letzter Zeit, denen wir helfen. Einfach die Altersarmut, die steigt, das sehen wir auch. Und da haben wir Menschen kennengelernt, die eine Dame war, glaube ich, 85, hat ihr Eigenheim, die Rente reicht nicht, aber um das vernünftig aufzustocken, müsste sie halt ihr Haus verkaufen. Und da sind halt sämtliche Erinnerungen, der Mann war verstorben, das kann man nicht erwarten. Mhm. Und dann konnten wir ihr einfach mit den Dingen, die wir ihr geben konnten, weiterhelfen, sodass sie auch einfach ein angenehmes Leben noch hatte. Mhm.
Ja, das muss ich auch sagen, dass mir das bei der Arbeit bei Heart of Mercy so sehr gefällt, wie unkompliziert und schnell wir reagieren können. Also das ist auch immer ein Anliegen. Man merkt das manchmal so, dass man sich denkt, auch gerade bei den Leuten, die packen und die Liste ist dann noch und das muss noch gepackt werden und dann kommt so eine Notfallliste rein und auf einmal haben sie alle wieder Energie und denken so, das schaffe ich jetzt auch noch eben weg. So und ja, also gerade wenn es teilweise um so Schicksale geht oder wenn man merkt, wie bemüht die Leute in ihrem Alltag auch oft sind und es halt eben einfach schwerer haben als andere, weil die Mittel nicht so da sind. Neben jetzt, wir haben ja viele Kunden, die Kinder haben, wo mehrere Kinder im Haus sind, Alleinerziehende, die Altersarmut, wo wir merken, das werden immer mehr. Und ganz oft ist Krankheit ja auch ein Thema. Das sind Leute, die teilweise bis vor ein paar Jahren noch gearbeitet haben, vielleicht auch gutes Geld verdient haben und dann einfach durch Krankheit in so eine Abwärtsspirale reingekommen sind. Also einer mit der Faktoren für Erstgespräche ist oft ein Kur- oder Reha-Aufenthalt. Das merken wir auch oft, dass das der erste Punkt ist, wo sich jemand an uns wendet. Und wenn man dann so schnell helfen kann und dann diese soziale Gemeinschaft, dieses Gefüge, was wir bei uns im Haus haben, plus diese Nachhaltigkeit und dann auch teilweise immer wieder die Kreativität und die Ideen, die die Leute haben, um sich gegenseitig zu helfen. Also nicht nur wir als Heart of Mercy für unsere Kunden, sondern auch unsere Kunden untereinander. Dass dann der eine sagt, ich nehme dich mit oder ich hole deine Sachen für dich ab oder sowas. Das ist sehr schön zu sehen, wie hilfsbereit doch viele Menschen auch wirklich sind. Und auch wenn ich sehe, wie viele Dinge wir so gespendet bekommen. Also das ist, viele Leute haben sehr viel, aber es ist ja trotzdem nicht selbstverständlich, dass das alles so abgegeben wird und nicht jemand noch versucht, da jetzt doch noch was zu verkaufen und da irgendwie noch Geld mitzumachen oder so. Das ist immer wieder sehr schön zu sehen und das rührt auch an.
Hm. Habt ihr denn irgendwie Kontakt zu einem vergleichbaren Verein oder ja woanders in Deutschland, wo es, wisst ihr, ob es sowas nochmal gibt, sage ich jetzt mal?
Also wir haben natürlich ein großes Netzwerk an ähnlichen Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo man sich gegenseitig ergänzt. Wir wurden auch schon mal angefragt, ob man unser Projekt woanders in einer anderen Region aufbauen könnte. Sicherlich ist das möglich. Das Problem ist, dass wir, ja, das ist kein Problem. Wir arbeiten halt komplett kostenlos. So, und das ist unsere Devise und das soll auch so bleiben. Wir wollen die Hürde, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen, so gering wie möglich halten, sodass einfach jeder zu uns kommen kann. Wir sind alle auf einer Ebene, auf Augenhöhe und haben einen respektvollen Umgang miteinander. Und wir kriegen die Sachen geschenkt und wir wollen sie einfach auch kostenlos weitergeben. Wir haben einige Gespräche mit den Kommunen und Landkreisen hier in der Umgebung geführt und um finanzielle Unterstützung gebeten. Diese wollten unser Konzept teilweise aber abändern in ein kostenpflichtiges. Und da haben wir tatsächlich die Hilfe abgelehnt und gesagt, nein, wir stehen zu unserem Konzept und so bleiben wir. Und ich glaube, dass das ein Problem sein würde, dieses Konzept woanders nochmal abzubilden. Also einfach diese finanzielle Grundlage zu erschaffen und zu halten, ist wirklich ein harter Job. Und auch wir sind oft in der Bedrohung, können wir unsere Mitarbeiter im nächsten Monat bezahlen? Können wir das Sprit für den Transporter bezahlen? Das ist wirklich schwierig. Und ja, wir stehen zu unserem Konzept. Wir bleiben so, wie wir sind und wir wissen, was wir tun. Aber ich glaube, das könnte einfach schwierig sein. Dennoch gibt es sicherlich ähnliche Konzepte, aber kein vergleichbares, von dem ich weiß.
Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich würde jetzt euch nochmal das Wort überlassen, wenn ihr nochmal ja, vielleicht aufrufen wollt für Spenden, für Sachspenden oder auch finanzielle Spenden, wie man euch da unterstützen kann, würde ich euch jetzt gerne nochmal das Wort überlassen.
Genau, also mit Sachspenden kann man uns natürlich unterstützen. Jetzt gerade in der Zeit des Ukraine-Krieges haben wir natürlich auch viele Geflüchtete, die wir grundausstatten. Das heißt, von der Socke über ein Bett, über einen Kleiderschrank etc. Jedoch ist unser Lager nicht ausgestattet für einen riesigen Spendenumfang. Somit haben wir auf unserer Facebook-Seite und auch in anderen Medien immer genau den Bedarf, den wir gerade haben, dargestellt. Das heißt, suchen wir gerade Waschmaschinen, sind dort Waschmaschinen aufgeführt. Oder fehlen uns gerade Jungshosen in 122, dann ist das da aufgeführt. Also das ist halt wichtig, dass man darauf achtet, weil wir sonst das nicht explizit weitergeben können, was wir gerade brauchen. Natürlich sind wir weiterhin auf der Suche nach Dauersponsoren oder auch Einmalspendern, einfach um unser finanzielles Fundament zu schaffen. Wir haben das Glück, dass wir kostenlos agieren können und die Sachspenden kostenlos erhalten. Jedoch haben wir, wie jeder andere Haushalt auch, wir haben Mietkosten, wir haben die normalen Fixkosten, die gerne übersehen werden, aber nur wenn wir diese gedeckt bekommen, können wir kostenlos handeln. Sonst kann unser Konzept einfach nicht umgesetzt werden. Somit, ja, bitte ich alle, die das hören und die uns unterstützen möchten, das gerne zu tun. Auf unserer Website www.heartofmercy.de ist auch ein Spendenformular und auch natürlich weitere Informationen.
Das verlinken wir auch auf jeden Fall nochmal unter der Folge, dass man das schnell findet. Sehr schön, ja, vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Aufgabe für euch. Und zwar möchte ich euch bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Ehrenamt bedeutet für mich. Esther, magst du vielleicht anfangen?
Mit Herz zu handeln.
Ja, Ehrenamt bedeutet für mich, andere Menschen glücklich zu sehen.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das war wirklich sehr spannend, euch zuzuhören. Und das Konzept finde ich ja wirklich sehr, ich denke, einzigartig und berührend. Und ja, ich weiß gar nicht, ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Ich finde es wirklich super toll, was ihr macht und unterstützenswert. Ja, ich hoffe, ihr alle, die zuhören, ihr seht es auch so und ihr spendet fleißig. Vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank.
Wir danken euch.
Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und wenn du auch gern über dein Ehrenamt sprechen möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Wir würden uns freuen.